So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu der dritten Einheit, zu der dritten Stunde. Ich hoffe, ihr könnt da noch folgen, ihr seid noch dabei. Kann ich ja so nicht sehen, aber ich hoffe, ihr seid noch dabei geblieben, auch zu dieser dritten Einheit. Es ist wahrscheinlich, oder mit Sicherheit ist es anstrengender als vor Ort, so vor einem Bildschirm und ohne die Pausen miteinander im Gespräch. Mir fehlt auch diese Atmosphäre und diese Gemeinschaft vor Ort in diesem Lehren. Und bei allen trotzdem bin ich dankbar, dass es auf diese Art und Weise trotzdem möglich ist, das Wort Gottes mit euch zu teilen und mit euch darüber zu reden und euch da mit hineinzunehmen. So, dann lasst uns noch eine Einheit für heute machen und uns weiter damit beschäftigen, mit diesem Gesetz des Propheten und was der Anspruch Gottes ist. Und da möchte ich euch einfach zeigen, wie Jesus Christus auch dieses, auch in Jesus Christus sich erfüllt und er dieses Gesetz auch des Propheten in seinem Leben erfüllt hat und sich erfüllt, genau. Also, die Frage ist, oder nicht die Frage, sondern wir gehen dem nach, Mose prophezeit und verheißt, dass die Abhängigkeit, die wir brauchen, von einem Propheten sein wird, der ist wie Mose, ja, dass er so wie Mose sein wird. Und dass natürlich die Abhängigkeit des Propheten selbst zu Gott auch darin besteht, dass er nur das, was er von Gott bekommt, weitergeben wird. Und zwar auch alles, was er von Gott bekommt, weitergeben. Das ist so die Abhängigkeit des Propheten, aber auch unsere Abhängigkeit zu diesem, oder die Abhängigkeit des Volkes zu diesem Propheten, wo es heißt, auf ihn sollt ihr hören, auf ihn und nicht auf die Wahrsager, nicht auf die Zauberer und so weiter. Das ist das Thema der Abhängigkeit. Ich hoffe, ich nerv euch nicht, wenn ich da in so vielen Dingen nicht immer wieder wiederhole. Meistens ist es auch so für mich selbst, um meinen Gedankengang Klarheit zu haben. Aber die Abhängigkeit, das ist das Thema, das alle drei Abschnitte oder die alle drei Ämter, die Jesus auch verkörpert und die Gott hier fordert, miteinander verbindet. Abhängigkeit des Königs, Abhängigkeit der Priester und die Abhängigkeit des Propheten. Okay? Also schauen wir uns, was bedeutet ein Propheten für mich? Das ist natürlich jetzt hier ein Riesenfeld und ich will auf ein paar wesentliche Punkte darauf zurückkommen. Denn wenn es heißt, wie mich, dann muss man ja sich fragen, wie war Mose? Wie war er, dass man sagen kann, okay, dieser ist wie Mose, dieser Prophet wie Mose. Das Erste, worauf ich euch hinlenken möchte, ist zum Beispiel seine Geburt. So, also in der Art und Weise, wie er aufgewachsen ist, in der Art und Weise, wie er gelebt hat und in der Art und Weise, wie Gott ihn berufen hat. Also das Leben des Moses ist in dieser Art und Weise als Vorbild auf den einen wahren Propheten. Also wenn dann Mose sagt, wie mich, dann bedeutet das, dass Mose ein Vorbild oder Vorbild nicht in dem Sinne, dem man nacheifert, sondern ein Vorläufer und eine Vorschattung des einen wahren Propheten ist. Und das beginnt schon allein bei seiner Berufung, beziehungsweise bei seiner Geburt, bei seiner Berufung. Ich erinnere euch, ihr habt die Stationen im Kopf, was bei der Geburt Moses ebenfalls der König der damaligen Zeit einen Kindermord angeordnet hatte und Mose auch da bewahrt worden ist und sozusagen entflohen ist, wie zum Beispiel auch so wie bei Jesus es war. Also wie mich, das beginnt schon sogar bei der Geburt des Moses. Wir finden eine gute Zusammenfassung dieses Vorbild, Vorläufercharakter Moses bei einer Rede von Stephanus in Kapitel 7, als man ja Stephanus ankreidete und beschuldigte, dass er gegen Mose, gegen das Gesetz, gegen den Tempel gelehrten gepredigt hat, weil er das natürlich alles in Jesus Christus lehrte und in Jesus Christus verkündigte, haben die Schriftgelehrten, Pharisäer und der Hohe Rat sich darüber sehr aufgeregt und haben ihn angeklagt deswegen. Und dann hält der Stephanus in Apostelgeschichte 7 eine gewaltige Predigt, eine Auslegungspredigt des Alten Testaments. lohnenswert im Einzelnen durchzuarbeiten. Und dann zeigt er immer wieder, wie in Jesus Christus letztendlich alles sich erfüllt. Und ab Vers 20 nimmt er Bezug auf Mose und erklärt ihnen, den Gelehrten eigentlich, ja, die es eigentlich besser wissen sollten, erklärt er ihnen, wie sie Mose zu verstehen haben. Und dann, ich lese euch vor, in dieser Zeit wurde Mose geboren und er war Gott angenehm. Und er wurde 3 Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Als er aber auch, ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter des Pharaos zu sich und zog ihn auf, sich zum Sohn. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und in Werken. Interessant, gell? Wie Stephanus hier, inspiriert durch den Heiligen Geist, Mose beschreibt. Er beginnt eben mit seiner Geburt, dann wir kennen den Hintergrund, dass er dann bewahrt wurde und wie er durch diese Bewahrung aber eben zu der Tochter des Pharaos kam und somit als er aufgewachsen ist, seine Herkunft, eigentlich eine königliche Herkunft hatte. Das heißt, worauf Stephanus hinaus möchte, ist Folgendes. Er hatte viele, viele Privilegien. Er sagt, er hatte Privilegien, er war unterzogen und er sagt, in aller Weisheit und in Worten und in Werken und all diesen, also er spricht von dem königlichen Stand Moses eigentlich. Darauf will Stephanus hinaus. Und warum ist das wichtig? Weil Mose diesen königlichen Stand und seine Herkunft, er hatte alles, was er brauchte, er hatte alle Privilegien, und er hatte das freiwillig verlassen. Mose hat das freiwillig aufgegeben, das, was er da hatte. In gleicher Weise hat Christus, als er im Himmel es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein und eben Mensch wurde, in gleicher Weise wie Mose. So, wir haben die Geburt, ich habe euch gerade Bezug genommen, das heißt mit dem Kindermord, aber auch dann mit der privilegierten Stellung und dann auch darauf bezogen Wort und Werken, also mächtig in seinen Worten und in seinen Werken. Also das beschreibt seine Stellung und seine Fähigkeiten in gleicher Weise, sage ich, wie Mose, so auch bei Christus. Dann heißt es Vers 23, als aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam er in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern und seinen Söhnen Israels zu sehen. Und als er ein Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Also er sieht das Leiden seines Volkes und das motiviert ihn, sich für das Volk einzusetzen, die Unterdrücker zu bestrafen, sich für sie zu verwenden. Und das kostete ihn alles. Also das kostete den Mose seine Stellung, seine Privilegien, also das Sehen, das Leiden seines Volkes und die Investitionen. Also so wie Mose, so auch bei Christus. Christus war in hoher Stellung und also aufgrund des Leidens seines Volkes und das Sehen der Unterdrücker hat er sich für sie investiert, um sie dazu befreien in gleicher Weise. Vers 25, er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung geben würde. Sie aber verstanden es nicht. So, genau das Gleiche. Jesus kam, um sie zu retten, um das Seine zu retten. Und sie haben das Seine nicht angenommen. Sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben nicht verstanden, was da geschah. Und so geht Stephanus durch die Geschichte Moses, er geht durch seine und redete und sprach von Mose als Vorbild und erklärt, was inwieweit die Parallelen, wie Mose sich verhält. Ich will noch auf eine Stelle euch hinweisen, schaut mal Vers 35, Apostelgeschichte 7, Vers 35. Schaut mal, wie Stephanus das abschließt, was er über Mose sagt. Vers 35, diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie sagten, wer hat dich als Obersten und Richter eingesetzt? Den hat Gott zum Obersten und Retter gesandt durch die Hand des Engels, der ihn in dem Dornbusch erschien. Also Stephanus geht darin und zieht die Parallele zu sagen, Mose so, und dann auch für uns Christus. Er sagt, diesen Mose, gell, Gott hat ihn gesandt, den haben sie verleugnet. Und was gesagt, wer hat dich als Obersten und Richter über uns gesetzt? Also wer bist du? Ja, dass du dich als Oberster, als König über uns stellst und über uns richtest. Also, wer bist du, der uns verurteilt oder uns richtet oder uns leitet und all diese Aspekte, die damit einbezogen sind. Und die Parallele ist genau das Gleiche. So haben sie auch Christus vorgeworfen und gesagt, wir wollen nicht, dass der König über uns sei. Wir wollen nicht, dass der König über uns sei. So herrlich, was Stephanus macht, ist Folgendes. Sie kreiden ihn an, er verkündigt Christus und dann sagt er zu den obersten Ältesten, ihr macht die gleichen Fehler. Genau das Gleiche, was ihr mit Mose gemacht habt, genau das Gleiche macht ihr auch mit Christus. Habt ihr mit Christus gemacht. Genau das Gleiche. Ihr unterscheidet euch da nicht. Und dann sagt er Vers 36, dieser führte sie hinaus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre. Er sagt, was hat er getan? Zeichen und Wunder, Wunder und Zeichen. Was hat Jesus getan? Zeichen und Wunder. Vers 37. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israel sprach. Einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken. So, da kommt Stephanus auf den Punkt und sagt, so, dieser Mose, den ihr auf diese Art und Weise, der als Vorbild und Vorläufer für Christus war, in vielerlei Dingen, genau das Gleiche war es mit Christus. Und was habt ihr mit Christus gemacht? Er hat, das sieht man dann in Kapitel 7, Vers 51. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widersteht alle Zeit dem Heiligen Geist, wie auch eure Väter, so auch ihr. Und das ist die Botschaft jetzt von Stephanus. Wem widerstehen sie? Dem Heiligen Geist. So, der gleiche Heilige Geist, der da wirkte, in Mose, durch Mose, und auch die Geschichte Moses geschrieben worden ist, nämlich als Vorbild für Christus und somit für uns. Und er sagt, ihr widersteht jetzt dem wahren Mose in gleicher Art und Weise widersteht ihr ihm, wie euer Väter damals Mose widerstanden hat. Da sind die Parallelen. Wenn Mose sagt, also, oder wenn Gott sagt, ein Propheten wie dich, dann gibt es so viele verschiedene Aspekte, in denen Mose eben ein Typus auf Christus ist und ein Vorläufer für Christus ist. Und beginnend bei der Geburt, weiterhin über seinen Dienst, weiterhin in der Art und Weise, wie er das, was er da tat und warum er es tat, das zeige ich euch gleich noch mehr. Aber das ist mal ein Aspekt. So, man schaut das Leben Moses an und wir werden viele, viele Parallelen finden, wo wir sagen können, das war wie Mose, ein Propheten wie mich. Genau, das ist das eine. Dann möchte ich eine andere Ebene euch zeigen. Was bedeutet ein Propheten für mich? Wie war Mose? Was hat Mose ausgemacht? Das ist auch lohnenswert, darüber nachzudenken. Ich gebe euch zwei, drei Stellen, wie wir innerhalb der fünf Bücher Mose die Definition Moses bekommen. Wer Mose war, was Mose ausmachte und somit aber auch dieses wie mich, dass es sich erklärt. 4. Mose, also ein bisschen zurück, 4. Mose Kapitel 12, ein Abschnitt, den wir uns intensiver angeschaut haben, das war wo Aaron und Miriam, oder Miriam und Aaron, das war ja wichtig, wer die Anzettlerin eigentlich war, sich gegen Mose stellten und gegen Mose murrten, und dann hat ja Gott sich positioniert und etwas gesagt. Und dann, das ist auch, da bekommen wir auch einen guten Hinweis, eine gute Erklärung, was Mose ausgemacht hat. Ich lese euch ab Vers 4, okay? 4. Mose 12, ab Vers 4. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam. Geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Und sie gingen hinaus, die drei. Und der Herr kam in einer Wolke Säule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und er rief Aaron und Miriam, und die beiden traten hinaus. Und er sprach, hört doch meine Worte, wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einer Erscheinung zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund. Und im Sehen und nicht in Rätselworten. Und die Gestalt des Herrn schaut er. Das ist jetzt viel konkreter, was das bedeutet, ein Propheten wie mich. Oder genau, wird euer Gott euch senden aus euren Brüdern. Hier bekommen wir eine weitere Definition, was Mose ausgemacht hat. Was, ja, und das eine, also Miriam und Aaron waren in gewisser Weise auch Propheten. Und aber Gott, die haben ja den Anspruch erhoben und haben gesagt, ja, bist du der Einzige, zu dem der Herr redet. Schaut mal Vers 2. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet, hat er auch nicht mit uns geredet? Also für sie ist klar, also was ist das Besondere an Mose? Wieso hat er so eine privilegierte Stellung? Wieso sollen wir alle auf ihn hören? Wieso sollen wir alle ihm folgen? Wieso ist er die Nummer 1 sozusagen? Und für sie ist doch klar, Gott redet doch auch mit uns. Und dann eben holt Gott und sagt, hey, ich rede mit euch anders. Eure Beziehung zu mir ist eine andere wie die Beziehung von mir und Mose. Und das ist so erstaunlich. Dann Gott sagt, ihr Propheten, ihr seid ja Propheten, aber die Art eurer Prophetie ist eine andere Prophetie wie Mose. Das heißt, die Art und Weise, wie Mose den Willen Gottes bekam, ist eine andere Art, wie die anderen Propheten den Willen Gottes bekamen, die sie weitersagen. Bis dahin auch weiterhin alle anderen Propheten, ob Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Joel, Jona, ich spiele keine Rolle. Keiner von ihnen hat in der Art und Weise eine Prophetie bekommen wie Mose und eben der dann kommen sollte, nämlich Christus selbst, der wahre Prophet. Denn er sagt, ein Propheten wie der Herr, wie ich wird der Herr. So, deswegen ist das Entscheidende, was heißt wie mich. Hier geht es um die Art und Weise der Beziehung zwischen Propheten und Gott und der Art und Weise der Offenbarung der Worte. So, es ist wichtig, ja, er wird euch alles sagen, was er von mir hört, und das wird er euch alles geben. Das müsst ihr hören. Und da geht es um die Quelle der Offenbarung, um den Inhalt der Offenbarung. Und hier wird deutlich gemacht, die Art und Weise, wie Gott Mose sich offenbart hat, ist: So steht es nicht mit meinem Knechten, mit meinem Knecht. Also nicht so wie mit euch. Warum? Normalerweise sagt Gott, in einer Erscheinung oder einem Traum gibt er die Weisung der Propheten. Das heißt, der Prophet ist dabei passiv, wenn ich das so mal formulieren. Wenn er einen Traum hat und er liegt da und er träumt, er ist dann nicht aktiv in der Beziehung mit Gott. Es kommt über ihn. Oder eine Erscheinung, es kommt über ihn. Es ist keine Beziehung in dem Sinne von einem Gespräch und einem Austausch und sagen, ja, aber wie ist das? Und Herr, aber warum? Und hier? Nein, da ist nur ein Empfänger da und er bekommt die Offenbarung und dann heißt es, gebt diese Worte weiter. Und in einer Vision, das heißt aber auch nicht in einem, heißt sogar in Rätselworten, glaube ich, wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich in einer Erscheinung zu erkennen, in einem Traum will ich zu ihm reden. Ja, genau. Hier in Vers 8 heißt es, mit ihm rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten. Das heißt, da gibt es keinen Platz für, darf ich so sagen? Und ich sah ein Räder mit vielen Augen und ich sah zwei Bäume oder Leuchter und ich sah eine Rolle und ich sah, was aussah wie ein Löwenkopf und ein Mannkopf und ein Adlerkopf und ich sah, das war das Aussehen wie die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit des Herrn. Das sah alles aus wie, das sind Rätselworte, das ist nicht, und das ist so, das ist eine Beschreibung, das ist in Träumen, in Visionen, in Gesichtern, in Rätselworten. Was Mose bekam, ist in einer anderen Art und Weise. Überlegt euch mal, sehen, also von Mund zu Mund und mit ihm rede ich von Mund zu Mund und im Sehen und nicht in Rätselworten. Das ist, was Mose in erster Linie als den Propheten ausgemacht hat. Das heißt, eine intensive Beziehung zu Gott als dem Schöpfer, der sich offenbart, und in einer Klarheit der Offenbarung, in einem Verständnis, einem tiefen Verständnis der Offenbarung dessen, was gesagt wird. Geht mit mir zum Ende des 5. Buch Mose. Schaut mal, was das Letzte ist, was wir im 5. Buch Mose lesen. Da machen wir schon mal einen Vorgriff. 5. Mose 34, ab Vers 10. Es ist die Klammer in gewisser Weise, oder beziehungsweise damit schließt das 5. Buch Mose ab. 5. Mose 34, ab Vers 10. Ich hoffe, ihr habt das. Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose. So hört das 5. Buch Mose auf. Danach stand kein Prophet mehr auf. Es standen Propheten auf, viele Propheten. Dann kam sogar eine ganze Latte und ganze Reihe von den sogenannten Propheten, die wir kennen. Aber wie Mose stand kein einziger mehr auf. Selbst Johannes der Täufer, den Jesus sagt, als der größten Propheten. Der Grund lag darin, dass er derjenige war, der Jesus gesagt, das ist er. Der durfte ihm vorbereiten, sagen, jetzt ist er da. Das war die besondere Aufgabe dieses Propheten. Aber selbst Johannes der Täufer in dieser Weise gleicht nicht in die Kategorie von Mose und somit nicht in die Kategorie Jesu. Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose. Schaut mal, jetzt wird gesagt, warum. Den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht mit all den Zeichen und Wundern. Also jetzt wird jetzt das zweite Aspekt betont. Also beide Aspekte, aber ich möchte euch sagen, es gibt zwei. Der erste war ja, wie Mose bedeutet, in einer Art und Weise von Angesicht zu Angesicht, das heißt in eine Beziehung. Das andere ist, der mit all den Zeichen und Wundern in der Art und Weise, in der Autorität und der Vollmacht, gab es danach keinen. Nur einen, den wahren Propheten Christus. Er kam, um zu retten und um seine Macht zu demonstrieren und das Gericht an den Götzen und Götter und Dämonen, die in der Welt zu präsentieren, hat Gott durch Mose diese Zeichen und Wunder getan. Christus kam, um sein Volk zu retten, um sein Volk rauszuführen aus einer weit größeren Sklaverei und Gefangenschaft. Und tat es wie? Was begleitet die Evangelien durch und durch? Zeichen und Wunder. Diesen Zeichen und was? Machterweise. Machterweise seiner Göttlichkeit, seiner Autorität, seiner Vollmacht. So, in dieser Weise gab es keinen einzigen wie Mose. Und darauf bezieht Mose sich. Sagt, so wie ich, in der gleichen Vollmacht, in der gleichen Autorität, In gewisser Weise, in der gleichen Beziehung, ich lese euch gleich noch etwas mehr zu dieser Beziehung, gab es keinen anderen außer Mose. Ja. Es gibt noch einen, ja, noch zwei, auf zwei Dinge möchte ich euch da, also ihr merkt, dieses wie Mose, das ist wirklich das tief, also mehrschichtig, und da gibt es vieles zu entdecken, was bedeutet, dass er aufstand und das tat wie Mose. Geht mit mir in 2. Mose, also jetzt weiter zurück, 2. Mose 33. So, komm schon. Okay. Wir sind ziemlich am Anfang. Ziemlich am Anfang von der Geschichte Moses, des Volkes Gottes. Wir sind kurz danach, nach dem goldenen Kalb und Moses Fürbitte und der Konsequenzen, die sich alle daraus ergeben haben. Und Mose tritt nochmal vor das Volk, tritt nochmal vor dem Herrn. Wie gesagt, im Angesicht des Wissens, was für Sünde da stattgefunden hat, was da passiert ist. Und dann Mose Kapitel 33 lese ich ab Vers 10. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das ist ein weiterer Aspekt. Dass er vom Angesicht zum Angesicht redet, das habe ich ja schon an mehreren Stellen euch jetzt vorgelesen und gezeigt, was ganz stark dieses Vorbild und ja, dieses Typus darstellt. Aber jetzt kommt dann etwas hinzu, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Jesus sagt doch seinen Jüngern, einem Sklaven offenbart man nicht, aber einem Freund sagt man alles und ihr seid nicht mehr Sklaven, seid Freunde, darum sage ich euch alles, was ich tue, bevor ich es tue. So, Mose hatte eine Freundschaftsbeziehung mit Gott gehabt. Das ist nicht nur Abraham, wurde als Freund Gottes bezeichnet. Das ist mir hängen geblieben, nachdem Abraham dieses Opfer bereit war, für Gott darzugeben und in Vertrauen, Gott wird seinen Sohn wieder lebendig machen und zu seinen Verheißungen stehen. In diesem Glaubensakt, den Abraham da tat, zeigt sich seine Beziehung und sein Vertrauen, sein Glauben in Gott und somit als wird dann diese Freundschaftsbeziehung, weil das ist Vertrauen. Er hatte so ein Vertrauen in Gott und das wird mit Freund Gottes ausgedrückt, in gleicher Weise wie bei Mose, dass Mose auch auf diese Ebene Abrahams gestellt wird und in die gleiche Beziehung zu Gott gestellt wird. Und dann heißt es eben, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also viele fragen sich, die Bibel beginnt, Mose schreibt die Schöpfung. Mose war bei der Schöpfung nicht dabei. Mose war bei vielen Dingen nicht dabei. Woher wusste das alles Mose? Für mich ist es offensichtlich, er fragte seinen Freund. Er fragte, als er mit Gott von Angesicht zu Angesicht redete und Gott sagt, Mose, schreib auf. Dann sagt er, ja, wie war das am Anfang? Und dann, Gott offenbart ihm nicht in Rätselworten, nicht in Gesichtern. Gott erzählte ihm, schaut mal, das ist doch so herrlich. Das heißt, als Mose die Bücher Mose niederschrieb oder den Inhalt der Schöpfung zum Beispiel niederschrieb, dann hat er das von Gott gehört. Also das heißt, er hat das aufgeschrieben, was Gott gesagt hatte, wie er die Schöpfung aufgeschrieben haben möchte. Das ist keine Geschichtsschreibung, sondern das ist Gottes Perspektive der Schöpfungsordnung oder alles andere, was da passiert. Menschen, die darüber streiten, müssen dessen bewusst sein, dass Mose es von Gott bekam, in einer Klarheit niederschrieb. Das ist Gottes Wort. Und er hat alles niedergeschrieben, was er niederschreiben soll, was er sagen soll. Er hat alles dem Volk gesagt, so wie dann der wahre Prophet auch tun wird. So auch Mose. Er war, die Bibel sagt, im 4. Mose habe ich gerade mit euch gelesen, aber noch nicht darauf Bezug genommen, er war treu in seinem ganzen Haus. Dazu gleich noch mehr. Er war treu auch da in dem Niederschreiben von allem, was Gott ihm sagen sollte. Aber das heißt, was Mose Beziehung mit Gott kennzeichnete, war eine freundschaftliche Beziehung, ein herrlicher Gedanke oder andersrum eine herrliche Wahrheit. So, jetzt musst du aber sagen, aber wie konnte Mose Gott sehen von Angesicht zu Angesicht und diese Beziehung mit ihm haben? Und am Leben bleiben, das Zeugnis der Schrift, dass doch niemand Gott schauen kann und niemand die Herrlichkeit Gott schauen kann, dass das Zeugnis der Schrift, kein Mensch kann Gott schauen oder niemand hat je Gott gesehen. Und wie kann die Schrift sagen, ja, doch Mose hat gesehen, dass Gott sagt, ich rede mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Das ist nicht, was Mose sagt, ja, ich kenne Gott, ich habe ihn mal gesehen, sondern Gott selbst sagt, ich kenne ihn. Und ich rede mit ihm so, es ist das Zeugnis Gottes über Mose. Wie kann also Mose Gott geschaut haben und in eine diese freundschaftliche Beziehung gewesen sein, von Gott in klarer Weise mit ihm geredet, gesprochen haben, ohne zu sterben? Das wird uns erklärt ab Vers 12. So, die Aussage hier von Angesicht zu Angesicht wie ein Freund wird vertieft dann ab Vers 12 und in Kapitel 34. Und auch die Verfolger sage ich, das klingt ein bisschen komisch, die mit mir schon diesen Weg des AT gegangen sind und wir waren ja schon mal hier. Und auch die ich euch schon längere Jahre begleiten darf, ihr wisst, wie ich diese Stellen hier verstehe und wie ich die Stellen hier auslege. Und ich möchte deswegen nur kurz euch zeigen, nur daran erinnern, wie kann Mose das Angesicht gesehen haben. Als Mose dessen bewusst ist, jetzt wird uns gleich erklärt, und als Mose bewusst ist, dass sie gesündigt haben und das eigentlich hoffnungslos ist, was jetzt kommen sollte, tritt er vor Gott wie ein Freund und auf dieser Ebene. Und schaut mal, was er dann sagt, ab Vers 12. Mose nun sagte zu dem Herrn: Siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wie du mit mir, wen du mit mir senden willst, wo du selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Das ist Freundschaftsbeziehung. Das ist, Mose spricht mit Gott und sagt: Gott, ich weiß, du hast doch mich erkannt. Das heißt, du kennst mich, du liebst mich. Ich weiß, wir haben eine Beziehung miteinander. Und du hast aber bis jetzt mir noch gar nicht gesagt, ja, wie soll ich sie hinaufbringen? Wer wird mit mir gehen? Wer ist denn der mich begleitet? Wie kann ich sicher sein, dass du mit mir bist? Das ist herrlich, wie Mose jetzt mit Gott redet in einer Beziehung. Und ihn fragt und ihn auf Antworten hofft und weit mehr als das, Vers 13. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, also wir können auch über Gnade. Also wenn du mir gegenüber so gnädig bist und ich dieses Privileg genieße, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne. Das ist, Mose sagt, Gott, ich will dich mehr und mehr verstehen, ich will dich mehr und mehr sehen. Und dann entsteht eben in Mose diese Sehnsucht. Vers 14, ich lese, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Er antwortete: Mein Angesicht wird mit dir gehen. Mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagt zu ihm: Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. So, Gott sagt: Okay, Mose, du weißt nicht, wer mit dir geht. Ich gehe mit dir mit. Mose, ich gehe mit. Mein Angesicht wird von dir, wird mit dir sein. Und das wiederum ist das, wo Mose sagt: Gott, okay, ich will dein Angesicht sehen. Wenn ich also Gnade bei dir habe, Gunst von dir habe und diese Aufgabe habe, ohne dich kann ich sie nicht tun. Du musst mitgehen, das kriege ich nicht hin. Versteht ihr, das ist echt ein Das ist Beziehung pur für mich. Und dann lesen wir ab Vers 18. Er aber sagte: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete: Ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wenn ich gnädig bin, und mich erbarmen, wenn ich mich erbarme. Mose hat einen Wunsch: Ich will dich schauen und ich will deine Herrlichkeit schauen. Und Gott sagt: Okay, weißt du, Mose, was ich, du kannst, ich zeige mich dir, ich werde dir mein Angesicht dir zeigen. Und dieses Angesicht in der Herrlichkeit Gottes wird was sein? Güte. Ich werde meine Güte von deinem Angesicht ausrufen. Und was? Ich werde ausrufen: gnädig und barmherzig. Also Mose wird Gott schauen, oder das, was Mose schauen darf, ist die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes im Angesicht. Die Gnade und Barmherzigkeit Gottes im Angesicht Gottes. Also wenn er das Angesicht Gottes sehen wird, wird er Herrlichkeit sehen. Und wenn er die Herrlichkeit sehen wird, wird er die Gnade und Barmherzigkeit Gottes sehen. Also um das jetzt abzukürzen und ihr wisst, worauf hinausgeht, gibt Gott ihm die Gelegenheit. Bevor er aber die Gelegenheit gibt, lese ich euch noch Vers 20. Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. So, mitten in dieser Wahnsinnsaussage, Mose sieht von Angesicht zu Angesicht Gott wie ein Freund, wir lesen in die Unterhaltung und auf einmal kommt so eine Aussage: Niemand kann mein Angesicht sehen und am Leben bleiben. So, hä? Ja, entweder sieht Mose das Angesicht Gottes oder nicht. Und jetzt wird uns gesagt, was sieht Mose? Also was war die Grundlage für die Beziehung Moses mit Gott? Was war die Grundlage? Auf welche Art und Weise hat er Gott geschaut und konnte mit mir ein Freund sein, ohne zu sterben? Und das wird uns hier deutlich gemacht in Kapitel 34 ab Vers 5. Also Mose steht, Gott sagt: Mose, ab in die Felsspalte, ich werde an dir vorübergehen und ich werde dir zeigen. Und das geschieht auch. Ich kürze hier, wie gesagt, ab. Mose auf dem Berggipfel, das heißt ein Ort der Offenbarung Gottes, Vers 5. Da stieg der Herr in der Wolke herab. Und er trat dort neben ihn, also neben wem ihn? Neben Mose. Also der Herr kommt in der Wolke und tritt neben ihn, nämlich neben Mose, und rief den Namen des Herrn aus. Wer rief den Namen des Herrn aus? Nicht Mose. Der Herr rief den Namen des Herrn aus. Ja, das ist wichtig. Der Herr rief den Namen des Herrn. Adonai, Yahweh. Und der Herr ging vor seinem Angesicht, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, also Adonai, und rief, Yahweh, Yahweh, Gott barmherzig und gnädig. Jetzt offenbart sich Gott, Mose, der Adonai, der Herr, Adonai. Der sagt, Mose, ich werde etwas von mir zeigen, was du sehen kannst, und am Leben bleiben kannst und wie eine Beziehung, eine Freundschaft miteinander haben können. Ich zeige dir auf der Art und Weise, wie wir begegnen können. Und er machte das. Er offenbarte sich ihm. Wie? In dem Yahweh. Nicht in dem Adonai. In dem Yahweh. Adonai sagt Yahweh, Yahweh. Adonai offenbart durch sein Wort Yahweh. Gott, der Schöpfer, das ewige Wort, offenbart sich Mose in Yahweh, das heißt in dem Yahweh, ich bin der ich bin. Und dieser Yahweh, dieser Ausdruck Yahweh taucht im Neuen Testament als, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, ich bin das Brot, ich bin die Tür, ich bin. Dieses Wort, dieses andersrum, das dann später als Herr, nicht Adonai Herr, sondern Yahweh Herr, übersetzt wird. Das heißt, Gott, der ewige Schöpfer, Gott, das ewige Wort, offenbart sich, das ist wichtig, er offenbart sich in Yahweh. Und somit, ich will so sagen, Gott, der ewige Vater, offenbart sich selbst in dem Sohn, Yahweh, und offenbart sich somit dem Mose. Und was ist er? Gnädig und barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Das ist die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir sehen Gott und können deswegen mit ihm eine Beziehung haben, weil wir Jesus sehen. Weil wir, wenn wir ohne Jesus Gott schauen würden, wir würden sterben. Niemand kann ohne Christus Gott schauen. Aber wir können Gott schauen. Und wisst ihr was? Nicht direkt, sondern in Jesus. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Wenn wir Yahweh sehen, sehen wir den Adonai. Wichtig, dass die Beziehung, die Mose hatte, eine von Angesicht zu Angesicht, somit auch konnte er den Willen Gottes hören, so wie er sprach. Ich will es so formulieren. Mit wem sprach Mose, als er alles das hörte? Mit dem Schöpfer. Woher hat er sonst gewusst, wie alles geschaffen wurde? Er hat mit dem Schöpfer. Wer ist der Schöpfer? Durch wen wurde die Welt gemacht? Was ist das Zeugnis der Schrift? Christus. Mit wem hat Mose geredet? Vom Angesicht zu Angesicht und starb nicht. Mit dem Christus. Mit dem Sohn Gottes, bevor er Mensch wurde, hat der Sohn sich Gottes im Alten Testament schon offenbart, nämlich als Yahweh. Als im Dornbusch, brennenden Dornbusch mit Mose redet und sagt Mose, was soll ich sagen, wer redet mit ihm? Sagt, Yahweh, ich bin der ich bin. Wer hat mit ihm geredet? Jesus offenbarte sich Mose. Es ist Jesus, mit dem er diese Beziehung führte. Es ist Jesus, der ihm diese Dinge offenbarte. Als er über die Schöpfung sprach, erzählt Jesus ihm. Mose konnte mit Gott, Adonai, nie sprechen. Aber mit dem Sohn konnte er sprechen. Wir wissen aber, dass Gott, der Vater und Gottes Sohn, eins ist. Also sprach er mit Gott, obwohl er in der Wahrheit nur mit Christus sprach, also mit dem Sohn sprach und dadurch natürlich mit dem Vater sprach, weil der Sohn in dem Vater ist und der Vater in dem Sohn ist, weil sie eins sind. Oh, ihr könnt mir folgen. Diese geistliche Wahrheit, die übersteigt Verstand, die muss uns offenbart werden. Das, was ich sage, muss durch Geist bezeugt werden und wir im Glauben angenommen werden. Also, gehen wir einen Schritt weiter, beziehungsweise fassen wir in dieser Weise zusammen. Was bedeutet, wenn es heißt, Kennzeichen, das waren Propheten wie Mose? Es drückt die Beziehung und die Quelle der Offenbarung und die Art der Offenbarung des Propheten aus. Und wir sehen, wie Mose in der Art und Weise, wie er berufen worden ist, wie er gedient hat, wie er angenommen worden ist, aber auch in der Beziehung zu Gott. Ich möchte euch noch auf eine Stelle hinweisen. Vielleicht noch mal ganz kurz 4. Mose 12 noch einmal. Da waren wir vorhin. Und dann parallel schlagt mal auf Hebräer Kapitel 3. Ich möchte euch auf noch einen Aspekt hinweisen, was bedeutet wie Mose. So einfach, dass wir beide Stellen schon haben und dann sind schnell. Also 4. Mose 12 und dann Hebräer Kapitel 3. Wenn ihr das aufschlagt, Lesezeichen oder die Hand rein und dann, also in dem Tadel gegenüber der Miriam und Aaron erklärt Gott die Beziehung zu Mose und jetzt hoffe ich, verstehen wir es doch besser. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten und die Gestalt des Herrn schaut er. Okay? Und die Gestalt des Herrn schaut er. Und jetzt wissen wir, welche Gestalt er gesehen hat. Im Sehen, in einer freundlichen Beziehung. Wen schaut er? Wen konnte er sehen? Ich lese euch gleich vor noch mehr. Also, worauf ich eure Aufmerksamkeit lenken möchte, ist, er ist treu in meinem ganzen Haus. Jetzt geht mal Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 3. Hebräer 3, ich lese ab Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat. Also hier im ganzen Kontext haben wir den Schwerpunkt des hohepriesterlichen Dienstes Jesu. Interessanterweise aber kommt jetzt der Aspekt des von Mose noch mit hinein. Mose kommt ja auch aus dem Stamm sozusagen Levis. Ja? Sein Bruder Aaron war ja ein Hohepriester. Genau, von daher. Aber jetzt schaut mal, jetzt sagt er, wir schauen uns, wir müssen Brüder die himmlische Berufung betrachten, nicht die irdische, sondern himmlische. Und dann sagt er, auch die in den Hohepriester Jesus, Schwerpunkt im Hebräerbrief, Jesus als der Hohepriester. Und dann aber gibt er auch etwas, was nimmt Bezug, nämlich der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat. Und das ist, worauf jetzt der Hebräerbriefschreiber hin möchte. Er sagt, Jesus ist treu. Er ist treu dem gegenüber, den ihn berufen hat. Und jetzt der Bezug und die Erklärung dazu ist folgendes. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose. Also, schaut mal, er ist nicht nur gleich wie Mose, er ist größer sogar wie Mose. Die verstehen das. Herrlicher als Mose. Denn wie Mose bedeutet nicht eins zu eins. Wie Mose bedeutet nicht mehr als Mose, sondern wir müssen die Prinzipien dahin verstehen wie Mose. Denn Jesus ist nicht Mose. Das wäre katastrophal. Er ist weit mehr wie Mose. Aber was bedeutet wie Mose? Er hat in gewisser Weise auf die gleiche Art und Weise etwas getan wie Mose. Aber das ist weit größer, besser und herrlicher als das, was Mose getan hat. So erklärt er, denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Also der Gedanke ist, es gibt einen, der ein Haus baut und dieses Haus ist herrlich geworden, aber die Ehre hat nicht das Haus, obwohl das Haus schon eine Ehre hat, sondern man findet es wunderbar, sondern der das gebaut hat, bekommt noch größere Herrlichkeit als das Haus, das gebaut worden ist. Die Herrlichkeit des Hauses mag wunderbar sein, aber der es gebaut hat, hat größere Herrlichkeit, weil er es ja gebaut hat. Und so spricht er darüber. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Also jedes Haus wird erbaut. Aber der alles baut, ist Gott. Also alles mag seine Herrlichkeit haben. Und selbst Mose und alles und die Schöpfung. Aber der es gemacht hat, der hat weit größere Herrlichkeit. Und Vers 5, jetzt kommt er auf den Punkt und sagt, und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu. Und das ist Zitat von 4. Mose 12. Also da bezieht sich jetzt der Hebräerbriefschreiber auf 4. Mose und sagt, ja, das Zeugnis Gottes ist, Mose war treu in seinem Haus. Und jetzt schaut man, wie Hebräerbriefschreiber es versteht. Zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Christus aber ist als Sohn über sein Haus sind wir. So, er sagt, Mose, ja, er war treu. Und seine Treue und die Art und Weise, wie Mose das Haus gebaut hat, von was reden wir? Das Haus hat zwei Aspekte. Das Haus können wir auf die Stiftshütte beziehen, das heißt auf den Wohnort Gottes, so auf das Zelt der Begegnung. Das hat Mose alles treu gebaut, wie Gott ihm gesagt hatte. Ja? Er hat das geschaut und hat das nach dem Vorbild alles nachgebaut sozusagen und hat in allem, was er getan hat, er war treu Gott gegenüber in allem. Aber das Haus ist nicht nur die Stiftshütte, sondern das Haus ist auch das Haus Gottes. Als Volk wird auch das Haus bezeichnet. So wird zum Beispiel geredet, ja, das Haus Davids, das Haus Aarons oder so. Das ist mehr wie ein Gebäude. Da geht es um die Familie. Und so geht es um mehr als nur ein Gebäude. Und Mose baute etwas für Gott. Gott hat einen Auftrag gegeben, ein irdisches Haus zu bauen. So, er hat den Auftrag, einen irdischen Tempel zu bauen, beziehungsweise Stiftshütte. Nicht den Tempel, sondern Stiftshütte. Er hat einen Auftrag, ein irdisches Haus, ein Volk zu bauen. Das hat Mose treu gemacht. Aber dann sagt der Hebräerbriefschreiber, das hat er getan zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Das war nur ein Mittel zum Zweck von dem, was noch kommen sollte, von dem weit herrlichen, größeren, besseren. Das war nur ein Vorbild, das war nur ein Zeugnis. Das ist so gut, oder? Das war nur ein Zeugnis von dem, was noch verkündigt, proklamiert, gepredigt werden sollte, nämlich Christus. Und dann sagt er, Christus aber als Sohn Gottes. Das drückt eine Beziehung aus. Nicht nur eine Freundschaftsbeziehung, sondern eine Kindschaftsbeziehung, ein Sohn Gottes zu sein. Über sein Haus. Sein Haus sind wir. Mose hat treu etwas gebaut. Dann sagt Mose, es wird einer kommen, wie mich, wie ich. Gott wird es euch senden. Dann sagt die Schrift, so viele Aspekte, was das beinhaltet wird. Und unter anderem, er wird auch treu sein und das bauen, ein Haus bauen, das er bauen sollte. Und das ist nicht das gleiche Haus, was Mose gebaut hat. Das ist nicht das gleiche Volk, was Mose gebaut hat. Sein Haus sind wir. Die Gemeinde, bestehen aus Juden und Heiden, aus den wahren Kindern Gottes. Aber das ist das Zeugnis, das verkündigt werden sollte. Und das ist, wie Mose, auch Jesus ist treu gewesen. Und ist treu in allem, was Gott ihm gesagt hatte. Und er baut ein weit herrlicheres Haus. Das Haus ist herrlich, was er baut, die Gemeinde. Aber er hat größere Herrlichkeit, als das Haus hat. Nämlich Christus hat ihm gebührt die Ehre und die Herrlichkeit. Er ist weit, weit, weit größer. Was habe ich noch an der Zeit? Ist schon fast gleich um. Ich habe noch ein paar Minuten. Ich hoffe, ihr könnt noch mit mir ein paar Schritte gehen. Also in dieser Weise haben wir uns angeschaut. Wir gehen zurück zu Mose, richtig? 5. Mose, Kapitel 18. Und in dieser Weise spricht wir müssen, ja, 5.18 spricht er wie Mose, soll das sein. Dann, das ist ein Kennzeichen. Wir haben uns gerade ein Kennzeichen des wahren Propheten angeschaut und so, dass er wie Mose ist. Ich will euch mit euch noch diese Kennzeichen noch mit die zwei, drei anderen Kennzeichen ganz kurz nochmal anschauen, ein paar Bibelstellen mit euch kurz nochmal anlesen und dann sind wir für heute auch schon gleich, wir haben noch ein bisschen, ja doch, wir haben noch Zeit, wir haben noch 10 Minuten, sorry, ich habe mich gedanklich da, wir haben noch ein paar Minuten und dann werden wir dann nächstes Mal weitergehen. Auf jeden Fall, Ein anderes Kennzeichen war ja, Gott wird ihn selbst entstehen lassen, er wird ihn selbst herausrufen und er wird aus der Mitte des Volkes sein. Das sind Aspekte, hoffe ich, die sind für uns klar und die sind für uns verständlich. Und dann wird von ihm gesagt, dass er das reden wird, was Gott ihm sagt und ihn dazu beruft. Ich möchte mit euch 1, 2, 3 Bibelstellen dazu nochmal lesen. Also, wenn wir nochmal ins Johannesevangelium, sorry, ich habe euch gerade in 5. Mose geschickt, legt bitte ein Lesezeichen rein und jetzt nehme ich euch wieder ins Neue Testament, in Johannesbrief nochmal, in Johannesevangelium noch einmal. Johannesevangelium. So, im Kapitel 1 habe ich euch schon vorgelesen, dass da die Jünger deswegen begeistert waren, unter anderem auch zum Nathanael, Philippus zum Nathanael diese herrliche Nachricht bringt, indem er sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose geredet hat. So, das war für sie, wir haben ihn gefunden, von dem Mose geredet hat. Mose hat doch gesagt, es wird einer kommen. Und sie sagen, jetzt ist er da, das ist er. Und dann wirklich, das ist er. So wird im Johannesevangelium ganz, ganz viel darauf Bezug genommen, dass dieser von dem Mose geredet hat. Derjenige selbst ist, den Mose selbst geschaut hat, von dem Mose geschrieben hat, den Mose selbst kannte, von ihm dieses Zeugnis gab. Und wenn ihr mit mir Kapitel 5 geht, ja, ein herrlicher Abschnitt, wirklich ein herrlicher Abschnitt, und ist hier die Rede vom Zeugnis. Jesus kämpft gegen die sagen, das ist er nicht, das ist er nicht, das ist er nicht, das ist er nicht. Und in diesem Kampf bringt er mehrere Zeugen. Und er redet nicht nur vom Zeugnis vom Johannes der Täufer, er redet sogar von dem Zeugnis vom Vater, also vom ewigen Gott, und sagt, dass der Vater von dem Zeugnis abgelegt hat. Ich lese ab Vers 36. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Und die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollende, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Also, er wird, durch Gott wird er, Gott wird euch ihn erwecken, Gott wird ihn euch senden. Und hier sagt Jesus, ich bin der vom Vater gesandt. Gott hat mich erweckt, Gott er ist von Gott gezeugt, er hat ihn aus dem Volk durch die Nachkommenschaft Davids, durch die Geburt der Jungfrau Maria, Gott hat ihn unter euch erstehen lassen und er sagt, das Zeugnis ist des Vaters und die Werke, die ich vom Vater tue, die Wunder, die Zeichen, die ich da tue, das sind nicht meine, die gibt mir der Vater. Von diesem Zeugnis spricht er hier. Und dann sagt er, dass das Zeugnis vom Vater ist, ist auch das Zeugnis, das im Wort ist. Ich lese ab Vers 37. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat das Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn dem, den er gesandt hat, den glaubt ihr nicht. Er sagt, ihr habt nicht diese Beziehung. Die greifen Jesus an, stellen ihn Fragen und Jesus sagt, ihr habt die Beziehung zwischen Vater, ihr habt nicht die Beziehung, ihr habt ihn nicht geschaut, er sagt, ich schon. Ihr habt seine Stimme nicht gehört, ich schon. Einen Propheten wie mich spricht, sagt er, also wir haben geschaut, Gottes Wort hören, sein Angesicht schauen und Jesus sagt, ihr habt nicht geschaut, ihr wisst nicht. Das Zeugnis vom Vater nimmt er auch nicht an, wenn der Vater sogar das bezeugt, dass ich es bin, nicht. Dann redet er, das sind die berühmten Verse, die ich so liebe, Vers 39, ihr erforscht die Schrift, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind das, die von mir zeugen. So, die Schrift zeugt doch von mir, dass ich es bin. Das, was der Vater gesagt hat, wer ich sein will, davon redete der wahre König, der wahre Priester, der wahre Prophet, das Zeugnis gibt, Gott gibt das Zeugnis und bereitet vor auf den einen, schaut, wen Gott will und schaut, wie ich bin. Sie nehmen das Zeugnis nicht an und kommen somit nicht zu Jesus, wie er das sagt, das kennen wir. Und dann möchte ich aber den Sprung jetzt machen und nicht weiter in den Versen bleiben, 39 bis 40, weil dann denkt der Wille, du wiederholst dich. Schaut mal Vers 45, was Jesus dann sagt. Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. So. Mose wird aufstehen und sie verklagen und sagen, wieso habt ihr nicht geglaubt? Nochmal, wieso habt ihr nicht geglaubt? Jesus sagt, ich muss nicht mal euch verklagen. Mose wird euch verklagen. Warum? Vers 26. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet auch mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Das heißt, nicht nur die Tatsache, weil Mose ihn geschaut hat, weil Mose mit Jesus eine Beziehung hatte, eine freundschaftliche Beziehung. Sie miteinander geredet haben. Sie miteinander gesprochen haben. Durch ihn hat die Offenbarung bekommen hat. Mose hat alles aufgeschrieben und hat sogar geschrieben, es wird einer kommen. Gott hat es versprochen. Es wird einer kommen. Auf ihn müsst ihr hören. Auf ihn müsst ihr hören. Und Jesus sagt, ihr glaubt Mose nicht. Ihr behauptet zwar, ihr glaubt nicht. Denn wenn ihr ihm glauben würdet, würdet ihr glauben, was er gesagt hat. Und dann würdet ihr auch mir glauben. Dann würdet ihr mich annehmen. Wichtig. Weißt du, woran man prüfen kann, ob jemand wirklich Mose verstanden und den Worten Mose geglaubt hat? Nicht indem er sturstracks das Gesetz hält und koscher ist und was weiß ich, sondern indem er, ob er Jesus glaubt oder ob er in Jesus glaubt oder nicht. Wenn jemand an Jesus glaubt, dann glaubt er Mose, dann hat er die Botschaft Moses verstanden. Andersrum, wenn jemand an Jesus nicht glaubt, dann sagt Jesus, Mose sagt, wird euch verklagen, dann glaubt ihr auch ihr Mose nicht. Das ist ein Prüfkriterium des Verständnisses von Mose, ob man Jesus erkannt hat, ob man an Jesus glaubt. Denn er sagt, er hat von mir geschrieben. Warum? Er hat seine Gestalt gesehen. Jesus beruft sich darauf, bezieht sich darauf, er sagt, er hat von mir geschrieben. Diese Aussage ist so grundlegend, diese Verse sind so grundlegend, dass wenn ihr in die Apostelgeschichte geht, Kapitel 3, eine Zeit vor Stephanus hat Petrus schon eine Predigt gehalten. Petrus schon ein Zeugnis abgelegt. Und er hat verkündigt Christus, den Auferstandenen, wer er sei. Er hat auch das Volk Israel angeklagt, dass sie Jesus verworfen haben und die Obersten ihn verworfen haben. Obwohl durch den Mund aller Propheten das schon eigentlich bezeugt worden ist, wer Jesus Christus ist. Und dann nimmt er genauso wie Stephanus und wir alle immer wieder in Bezug auf diese Aussage, weil die doch so entscheidend ist. Schaut mal Kapitel 3, Vers 23. Ich lese 21. Ab Vers 21. Denn muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. So, Jesus Christus ist in den Himmel. Der Himmel muss ihn aufnehmen. Und bis zu der Zeit, bis alle Dinge vollendet sind. Das ist so eine herrliche Aussage. Bis die vollendet sind. Nicht bis dann noch, was weiß ich. Das heißt, Jesus ist so lange in den Himmel, bis er wiederkommt und alle Dinge vollenden sein werden. Und dann sagt er, von diesen Dingen haben alle Propheten schon geschrieben. Davon haben sie schon geschrieben. Also haben sie von Jesus geschrieben. Und dann kommt er aber auf das Eigentliche, auf die Kernstelle, auf die wahrscheinlich die beste Stelle aller Stellen, wenn man damit argumentiert. Und er bringt die gleiche Stelle aus 5. Mose Kapitel 18. Schaut mal, Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Darauf nimmt jetzt auch Petrus Bezug. Und erklärt ihnen, so, auf Mose bauen sie und erinnert sie, Mose hat doch von ihm geredet, er hat doch von Jesus gesprochen und zitiert die gleichen Stellen, sagen, auferwecken wie mir und dann kommt alles wie er. Und er sagt, auf ihn sollt ihr hören. Und jetzt schaut mal, was so wichtig. Es wird aber geschehen, Vers 23, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Wir werden in den nächsten noch einmal uns diesen Versen zuwenden, so als gute Abholung, und dann gehen wir weiter im 5. Buch Mose und werden uns kurz noch uns mit der Autorität des wahren Propheten und die Prüfung des wahren Propheten uns beschäftigen. Aber so viel will ich euch schon sagen an dieser Stelle und somit euch auf das nächste Seminar in einem Monat euch vertrösten. Petrus sagt, wer auf ihn hört, also er wird uns sagen, auf ihn müssen wir hören. In anderen Worten, er hat die Worte des ewigen Lebens. So, wenn man leben will und ewiges Leben empfangen kann, zu wem muss man gehen? Auf welchen Propheten muss man hören? Auf Mose? Nein. Auch wenn es immer noch heute viele behaupten, dass, und in diesem Verständnis waren die Schriftgelehrten Pharisäer und sie erforschten die Schriften, meinen in ihnen ewiges Leben zu haben. Und Jesus sagt, und ihr kommt nicht zu mir, ihr kommt zu Mose. Ihr kommt zu Mose und fragt Mose, wie bekommt man ewiges Leben? Mose sagt, hier, eine innere Voraussetzung. Du brauchst ein neues Herz. Und du brauchst was? Eine äußere Verantwortung, ein Handeln, ein Wollen und ein Vollbringen brauchst du. Das ist, was Mose sagt. Wollen und Vollbringen, dann bekommst du ewiges Leben. Wer diese Worte tut, der wird leben. Das ist, was Mose sagt. Und Jesus sagt zu ihnen, und ihr kommt zu Mose und erwartet von ihm ewiges Leben. Ihr erforscht die Schriften und Mose sagt, ding, 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 ding. Aber er sagt, aber ihr begreift etwas nicht. Ihr müsst nicht zu Mose, sondern ihr müsst zu mir kommen. Denn Mose hat gesagt, es wird einer kommen, auf ihn sollt ihr hören. Damit sagt Mose, nicht auf mich. Wer auf mich hört, bekommt kein ewiges Leben. Er bekommt nur Gericht, nur Verurteilung. Denn er hat weder ein Herz, weder Wollen noch Vollbringen. Das hat er nicht. Das offenbart das Gesetz. Aber geschehen, jede Seele, die nicht auf den Propheten, von dem Mose sagte, hören wird, dessen Seele wird ausgerottet werden. Der geht verloren. Mose sagt, auf ihn müsst ihr hören. Er wird euch Worte des Lebens geben. Also er wird sagen, und wenn ihr auf ihn hört, dann gibt's Leben. Wer auf ihn nicht hört, gibt es kein Leben. So entscheidend, wir müssen nicht auf Mose hören. Nochmal. Wir müssen auf Mose hören, inwieweit, als jemand, der sagt, es kommt ein Prophet, auf ihn sollt ihr hören. Das ist auf Mose hören. Mose führt uns zu Christus. Aber wir hören nicht auf Mose in dem Sinne, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen. Wir hören auf Jesus, auf den neuen Propheten, der dann uns sagt, was müssen wir tun, um ewiges Leben zu bekommen. In dieser Weise lehrten die Apostel, in dieser Weise lehrte Stephanus und lehrte das Neue Testament, lehrte selbst Jesus, das zeige ich euch, dass er in seine eigene Autorität kam und sagte, die vollen Worte Gottes, was müssen wir hören jetzt? Was müssen wir hören, damit wir Leben haben? Ich hoffe, ihr versteht das. Ich will es nochmal klar machen. Ihr versteht es, aber ich will es festmachen. Wenn wir Mose lesen, dann lesen wir das nicht in der Weise, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben, sondern wir lesen Mose in der Weise, dass wir hingeführt werden durch Mose zu dem, auf den wir hören müssen. Und dabei erklärt uns Mose noch herrlich, warum wir ihn brauchen. Weil wir weder das Volk die Gerechtigkeit Gottes im Gesetz erfüllen kann, noch der König das Gesetz erfüllen kann, noch der Priester das erfüllen kann, noch der Prophet es erfüllen kann. Niemand kann den Maßstab Gottes erfüllen, also nur der eine, der wahre König, der wahre Priester und der wahre Prophet. Und zu dem gehen wir und bekommen Worte des ewigen Lebens. Das heißt, Worte, die uns das ewige Leben schenken, sodass wir verstehen, was ist der Weg zum ewigen Leben, auf welche Art und Weise. So, noch einmal nächstes Mal, am 6.3. werden wir wieder Altes Testament haben. Wie gesagt, das ist schon nach den Ferien und ich habe die Hoffnung und bin, dass wir vielleicht sogar schon dann vor Ort machen, wenn die Schulen wieder geöffnet sind. Wir sind ein Seminar, darum müssen wir uns dran halten. Aber wenn die Schulen geöffnet sind, dann machen wir es wieder hier und ich freue mich sehr, sehr darauf. Ansonsten Vielen Dank für den Vormittag. Danke an alle, die durchgehalten haben, auf diese Art und Weise nicht ermüdet worden sind. Ich hoffe, dass es für euch zum Segen gewesen ist, der Inhalt, und ihr euch von den Ablenkungen, die durch mich entstehen, durch die Technik hier, nicht so arg da beraubt worden seid. Mir verbleibt noch eine Einladung. Morgen zum Gottesdienst in der Bettringer Gemeinde gibt es auch einen Livestream, könnt ihr dabei sein. Da wird es um das Abendmahl gehen und ja, da werde ich die Reihe über das Abendmahl abschließen. Seid ihr herzlich eingeladen. Am 20.02. ist das nächste Seminar hier wahrscheinlich eben noch online, Offenbarung. Dann sind wir in Kapitel 4 bis 7 behandeln wir. Auch dahin herzliche Einladung. Und dann sage ich Tschüss, Gott befohlen, Gottes Segen. Danke, ihr Lieben, macht's gut.